Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Du Digitale, dem Podcast zu den Themen aus dem digitalen Handel, die Spaß machen. Denn darum soll es gehen. Wir freuen uns total, dass es endlich losgeht. Und mit wir meine ich in erster Linie ihn, nämlich denjenigen, welchen, den ich mit zu meinem Podcast-Partner gemacht habe, der Digital-Dino und Roger Federer-Fanboy Marcel Brindöpke. Hallo Marcel.
Hallo Alex, grüß dich. Mensch, das ist ja meine Begrüßung. Da freue ich mich, dass ich noch als Digital-Dino durchgehe. Und Roger Federer-Fanboy ist natürlich richtig. Jetzt bin ich schon Fanboy von jemandem, der schon in Rente ist. Das erklärt einiges. Aber unabhängig davon freue ich mich, dass es losgeht. Wir haben ja ein bisschen gehirnt, ob so ein Podcast Sinn macht und was wir alles hier erzählen können. Deswegen schön, dass wir uns heute endlich zur ersten Folge treffen.
Ja, Wahnsinn. Das Gefühl ist so groß wie fast vorm Abi damals. Also vorm Abschlussball meine ich, nicht vor der Prüfung. Und wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht, warum braucht man jetzt das? Und wir wollten das in der ersten Folge jetzt einfach mal ganz kurz hier teilen mit euch da draußen. Die meisten Podcasts gerade aus dem Corporate-Umfeld sind natürlich sehr fachlich und richten sich an Experten, sind von Experten auch gemacht. Das finden wir auch alle ganz toll. Was wir wollen, ist so ein bisschen anderen Blickwinkel bereitstellen für die Community. Klar, es sind ernste Zeiten und es sind ernste Themen, logisch. Wir wollen aber trotzdem den Humor dabei nicht verlieren, weil ich meine, es kann ja niemand abstreiten, dass so eine Geschichte wie Wirecard oder auch sogar die Benko-Pleite irgendwie aberwitzig ist. Darüber muss man auch mal von menschlicher Sicht her sprechen und nicht nur von wirtschaftlicher Sicht, um das jetzt mal so zu sagen. Also wir wollen gucken, welchen Impact hat die digitale Wirtschaft auf uns und welchen Impact hat das Digitale auf die Wirtschaft an sich und was bedeutet das eigentlich auch so für uns als normale Menschen? Ich heiße ja Otto, ne? Otto Normalverbraucher, fühle ich mich immer gleich angesprochen. Das wollen wir so ein bisschen besprechen und dafür sind wir hier, oder?
Absolut. Du hast ja schon gesagt, viele Experten machen sehr wichtige Podcasts mit Fachkompetenz. Das hieß für uns, wir müssen irgendwas anderes versuchen. Und deswegen finde ich es in der Tat ganz spannend, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, was das auch für einen Impact hat, gesellschaftlicher Art. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum jetzt zwei alte weiße Männer noch über digitale Themen sprechen müssen. Davon gibt es doch schon relativ viel. Es ist ja so, wir kommen noch aus einer Zeit, wo rausgehen bedeutete nicht, dass der Fortnite-Server abgestürzt ist, sondern dass wir in eine sowas, wir nennen das freie Natur gegangen sind, weil wir mussten warten, bis auf dem C16 die Datasette mit Bombcheck eine halbe Stunde geladen hat. So, und das ist natürlich, gibt uns natürlich auch durchaus eine andere Perspektive auf Themen, weil wir auch noch wissen, wie es früher war. Und das ist zwar oft schwierig, wenn man sehr in die Vergangenheit guckt, aber ich hoffe, dass uns das die Möglichkeit gibt, auch die Brücke herzustellen und auch unseren Zuhörern immer so ein bisschen inhaltlichen Kontext zu bieten. Worüber reden wir eigentlich hier gerade? Was sind die Themen, die uns bewegen? Um ja auch Diskussionen anzustoßen, quasi der Podcast für die Mittagspause, dass man dann gut vorbereitet ist für den abendlichen Smalltalk beim Bier.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja gerade eher die stark beim Afterwork sind.
Ne? Absolut, absolut. Und du hast es schon gesagt, deswegen haben wir gesagt, uns auf unsere Stärken konzentrieren, Themen fürs Afterwork.
Warum wir beide, ist ja vielleicht noch die Frage. Man könnte hier, wie du schon sagst, zwei alte weiße Männer, okay, müssen wir akzeptieren, ist so. Und wir haben uns auch gedacht, naja, einer muss es ja machen, aber zwei sind halt besser. Ne? Und wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Wir haben irgendwann mal, als wir die Idee hatten, rum überlegt, wie heißt der Podcast oder was sind wir? Und dann kamen Dinge auf wie zwei Supernasen auf dem Weg zur Hölle. Also auch daran hört ihr schon, woher wir kommen. Wir sind 80er-Jahre-Kinder. Für uns ist Thomas Gottschalk eben mehr als nur ein alter weißer Mann.
Ja, der hat in seinem Alter auch noch blonde Locken. Das ist ja für mich sehr faszinierend. Also von daher durchaus ein Vorbild. Und also ihr seht an den Namensfindungen, wollten im Grunde was finden, wo auch die Lockerheit ein wenig in die digitalen Themen bringt.
Marcel und ich, wir teilen die gleiche Branche. Wir teilen den gleichen Humor, was ihr hoffentlich auch bemerken werdet. Und wir teilen auch den Bock, irgendwie auf der Bühne zu sein, sei es jetzt hier am Mikrofon oder auf einer echten analogen Bühne. Das machen wir auch manchmal, kommen wir später noch dazu. Was mir persönlich ganz wichtig ist zum Thema Humor, ich meine, das soll jetzt auch nicht übertrieben sein, aber so dieser schmunzelnd kritische Blick auf das, was so abgeht in der Welt, den darf er nicht verlieren. Und der ist meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig. Wir wollen das jetzt so in die von der echten Welt auch so in unsere digitalen Alter-Egos rüber retten und drüber sprechen, was so los ist. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Habt Spaß mit uns. Wir wollen natürlich, dass das auch einen Gemeinschaftsgedanken hat. Ihr alle seid du Digitale da draußen. Also wenn ihr Themen habt, wenn ihr Anregungen habt oder den ersten Shitstorm lostreten wollt, nach einer Sendung, los geht's. Also wir sind dabei. Wir sind analog und wir sind digital, würde ich sagen.
Genau. Also ich weiß nicht, ob man auch Postkarten senden kann oder Telefax, aber wir finden sicherlich einen Ort, an den ihr euch wenden könnt.
Und deshalb würde ich sagen, wir starten gleich mit unserem ersten Thema, das ein Rückblick ist, aber ein ganz besonderer.
Ganz großes Tennis.
Ja, ganz großes Tennis, Marcel. Da muss ich sofort natürlich an dich denken, aber ich muss auch an eine Großveranstaltung denken, die vor nicht allzu langer Zeit über uns hereingebrochen ist, nämlich die OMR. OMR. Ich würde es mal Online-Marketing Rockstars, ich würde es jetzt mal Englisch belassen. Und darüber würde ich ganz gerne nochmal sprechen. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja so, dass man das Gefühl hat, diese OMR ist omnipräsent. Steckt ja auch schon drin, die Buchstaben, nicht wahr? Und man hat das Gefühl, dass jeder dahin muss, jeder dahin geht. Und das ist das wichtigste Event überhaupt aller Zeiten ist. Und zwar jedes Jahr aufs Neue. Jetzt ist das aber so, dass ich mich frage, wie ist das denn mit der Relevanz? Also findet diese Präsenz eigentlich in unserer Bubble statt, in der digitalen Branche, in LinkedIn? Oder hat es wirklich diese auch sozusagen örtliche Relevanz, dass man, wenn man dort ist, wirklich oder danach schlauer rauskommt, als man hingegangen ist? Ich meine, du als Hamburger, das muss ja eigentlich noch krasser gewesen sein, weil wenn du aus dem Bahnhof aussteigst, bist du ja quasi schon direkt in die ersten Plakate reingelaufen, oder?
Ja, absolut. Ich würde mal sagen, OMG, the OMR, war natürlich Riesenthema. Ich würde allerdings insofern sagen, ja, es hat Großteil zu tun mit der Bubble, in der wir leben. Ne? Also wenn man bei LinkedIn ein Zimmer weitergeht, da interessiert es wahrscheinlich keinen Menschen mehr. Aber nichtsdestotrotz, gerade für die uns zuhören, ist das, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Der Hamburger Impact war allerdings größer als gedacht. Denn wer Hamburg nicht kennt und die Messe nicht kennt, es verläuft eine Straße durch die Messe. Keine Sorge, also die sind auf beiden Seiten sauber abgetrennt, die Gebäude. Aber die wurde gesperrt und war sozusagen Teil der Messe. Man musste also drumherum fahren. Das ist eine nicht unwichtige Straße, insbesondere morgens im Berufsverkehr. Man hat das also schon gemerkt. Und ansonsten muss man sagen, ich bin ja dann mit der U-Bahn hingefahren. Das habe ich doch noch geschafft, mir klarzumachen, dass mit dem Auto die zweitbeste Idee ist. Und das hat natürlich was von zum Stadion fahren. Ne? Menschen in, also statt Fantrikots hatten wir alle schon unser Benzel um. In der Nähe der Messe war eine eigene Akkreditierungsstelle, da wo sonst die Hamburger Kirmes ist. Da könnte man jetzt sagen, das passt auch. Also was aber erstmal da zeigt, extrem professionell organisiert. Das geht immer so ein bisschen unter in der Debatte. Das ist halt extrem professionell organisiert. Das, also Philipp könnte wahrscheinlich völlig fehlerfrei jedes Bundesliga-Stadion mit so einer Orga jede Woche fehlerfrei bespielen. Das ist also schon sehr, sehr beeindruckend, was man da sieht. Aber es ist halt unfassbar groß. Kommt noch mit den Leuten hin. Ich glaube, 70.000 Leute passen alleine in Dortmund, glaube ich, auf die Südtribüne. Und ja, das sind also schon sehr viele Menschen. Und das macht die Messe natürlich sehr, sehr unübersichtlich. Man braucht eine hohe, ich sag mal, Sozialresilienz, wenn man da langläuft. Wenn man die hat, ist auch schön. Aber wenn man wieder weg kann abends, würde ich empfehlen, mich in ein ruhiges Zimmer zuzuziehen, um die Gedanken wieder zu sammeln. Das ist schon intensiv.
Ja, Spötter würden ja behaupten, dass man erst abends kommen sollte, um dann mit Kim Kardashian einen Melitta-Kaffee zu trinken, oder? Wie war das nochmal?
Ja, Kim Kardashian kam schon nachmittags. Also man hätte schon ein bisschen früher da sein müssen. Sie war untröstlich, weil sie hat das Selfie mit mir verpasst, weil ich schon mittags wieder los bin. Aber gut, das holen wir nach, wenn ich drüben bin. Und ansonsten, ja, abends ist natürlich sehr viel los, aber den ganzen Tag über sehr viele Celebrities. Ich weiß nicht, welche Summe die Kollegen investieren in die Celebrities, aber sind schon einige. Interessanterweise komme ich noch gratis. War ich ein bisschen beleidigt, ehrlicherweise, aber wahrscheinlich richtig so. Ja, man muss abends da sein, man muss aber auch tagsüber da sein, um die Sachen, um zu wissen, wo man abends sprechen muss.
Jetzt komme ich nochmal auf die Melitta-Sache zurück. Die sage ich ja nicht ohne Grund. Weil ich meine, wer trinkt schon gerne freiwillig Melitta-Kaffee? Entschuldigung, aber sage ich jetzt mal so, weil ich war noch nie auf der OMA. Also ich habe eigentlich überhaupt kein Recht, mich über die sozusagen über das Frontend der Messe hier irgendwie auszulassen. Aber über das Backend kann ich was sagen. Denn ich habe den Trademite-Stand letztes Jahr dort organisiert. Wir waren für unsere Verhältnisse relativ groß dort. Und das fand ich schon so ein bisschen grenzwertig. Ich weiß nicht, wie du auf sowas schaust, aber sozusagen die Regeln, die Spielregeln dieser OMA sind also auf jeden Fall strenger als bei jedem Fußballspiel. Es ist zum Beispiel die Vorschrift, dass jeder, der dort ist, also Stand 23, ja, Milliliter Kaffee kaufen und konsumieren muss und das auch nur mit einer Kaffeemaschine dann geschehen darf, die man dort für teuer Geld als Aussteller besorgt. Und auch das Drumherum, was mir dann zugetragen wurde zum Thema, was kostet das Essen und was kostet es einfach auch nur seinen Koffer abzugeben, das ist so eine Sache, die halte ich für schwierig. Für eine Veranstaltung, die ja trotzdem, wie sie auch selber ja sein möchte, eine Business-Relevanz hat, wo man auch hingeht, um sich einfach wohlzufühlen und jetzt nicht wie beim Festival für jeden Schluck Wasser 7 Euro zu zahlen. Da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, wenn man wirklich dort ist, gar nicht so schlimm, aber das fand ich so ein bisschen, so einen leichten säuerlichen Aufstoßer. Muss ich sagen.
Apropos säuerliche Aufstoßer um Liter Kaffee. Ja, ich bin da natürlich insofern ein bisschen mit einem kleinen Bias versehen, weil mein Vater die Kaffeemaschinen 5 Liter im Industriesektor gebaut hat. Ich freue mich also quasi schon qua Amt über jede Maschine vom Liter, die im rumsteht. Ich gebe zu, ob man den Kaffee trinken muss, lasse ich auch mal dahingestellt. Letzten Endes, ja, gebe ich recht, natürlich sehr durchorchestriert. Andererseits, wenn du halt irgendeine andere Kaffeemaschine anschmeißt und dir fliegt der Stand um die Ohren, weil der kein CE-Siegel hat, auch blöd. Und man muss sagen, ich glaube, in so einer großen Messe brauchst du schon eine gewisse Struktur und Ordnung, damit die Dinge funktionieren. Und das ist ja auch immer ein Hort für Innovationen. Also es gab zum Beispiel ein sehr innovatives Modell, um sein Geschirr zurückzugeben. Und das habe ich auch, glaube ich, nach 3-4 Mal falschem Ausprobieren auch so hinbekommen. Und dann gibt's auch sehr, sehr gut eine digitale Gutschrift auf die digitale Rechnung. Ich gebe zu, ich war so schlau, im Vorfeld meinen Kaffee in der Bäckerei zu holen. Jetzt gar nicht, weil ich Angst vor dem Liter hatte, sondern Angst vor der Schlange, vor diesen Ständen. Da muss man ja auch mal viel Zeit mitbringen, um von A nach B zu kommen oder sich irgendwo anzustellen. Also von daher, ja, wäre natürlich schöner, wenn es ein bisschen freestylig ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach der guten Ordnung halber, solche Menschen abzuwickeln, es wahrscheinlich eine gewisse Orga braucht und auch eine gewisse Stringenz in den Vorgaben, um das umgesetzt zu bekommen.
Okay, ich sehe schon, du hast ein OMA-Unterhose an, zumindest.
Das Militer ist Fanboy auch noch.
Ja, und Militer Fanboy. Für mich ist das so, dass ich das hoch anerkenne, also organisatorisch, wie gesagt, ohne da gewesen zu sein, aber was man mitkriegt, was man sieht, was auch danach für ein Content daraus produziert wird, also da kann man nur sämtliche Hüte ziehen, die ich jetzt nicht aufhabe, aber gibt's, das kann man
noch machen. Mehr Content, als zu sagen, warum man dahin sollte oder nicht auf LinkedIn? Gibt's noch weiteren Content?
Was auch produziert wird vor Ort, meine ich.
Ach so.
Ja, die Bubble ist sich natürlich einig, dass das Thema des Monats ist, im Total. Zweifel. Ich würde jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein folgendes Thema aufmachen. Jetzt hatten wir irgendwie letztes Jahr, ich weiß gar nicht, die 80.000er-Marke an Besuchern gerissen. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Dieses Jahr wahrscheinlich auch. Ist das jetzt der Zenit oder wohin geht das? Wird es eher besser in die Tiefe? Oder ist es etwas so wie Cebit vor 10 Jahren, das halt irgendwann auch wieder abflaut? Was denkst du?
Naja, also auf der Cebit haben wir uns ja alle angestellt, um eine Gratis-CD mit Shareware zu bekommen. Heute stehen wir für einen Liter Kaffee an. Also angestellt wird sich eigentlich immer so ein bisschen im wahrsten Sinne. Na, ich glaube schon, dass das natürlich erstmal von den Menschenmengen seinen Zenit erreicht hat. Die Frage ist, was du wirklich an Tiefe erreichen kannst. Gibt ja das Masterclass-Konzept und ich glaube, dass dort zum Beispiel, ich kenne einen Kollegen, der hat eine Masterclass gemacht, da waren fast 200 Leute. Also das war ein sehr, sehr spezielles Thema. Die kommen dann dahin und man findet seine Zielgruppe. Und deswegen ist das ja letzten Endes auch eine Plattform. Es ist ein Marktplatz für Produktanbieter, für die Endkunden sozusagen, die da hinkommen und sich das antun. Also die Expansion in dem Fall geht auf der Messe nicht, aber natürlich, wie das mit Ökosystemen ist, es wird wahrscheinlich viel drumherum passieren. Es sind ja auch so schon Leute gekommen, die sagten, ich bin einfach da, ich gehe gar nicht auf die Messe, weil ich mir das Ticket nicht leisten will. Aber ich grase halt alle Side-Events ab und damit waren die dann auch 2 Tage beschäftigt. Von daher glaube ich schon, dass es noch Potenzial hat, ein Ökosystem zu werden, dadurch natürlich auch vielleicht noch stärkere Side-Events geben kann, die dann wiederum ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ein paar alternative Konzepte, die wird es sicherlich geben, aber von daher muss man schon sagen, einfach diesen man das positiv sehen mit diesem Publikumsmagneten, den man da hat, wo man sich über das Thema hinwegsetzt und über das Thema äußert, was Digitalität angeht. Das ist super. Natürlich sind da so ein paar Leute, wo man sich schon fragt, was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun, wenn da ein Bundesliga-Schiedsrichter rumrennt. So, also vielleicht hat er über den Kölner Keller gesprochen, das wäre hochinteressant, aber da war ich leider, ich habe ihn nur auf den Gang getroffen.
Naja, das ist ja natürlich eine wunderbare Verbindung zwischen digital und analog. Ja? Einer drückt im Keller aufs Knöpfchen und das Spiel stoppt.
Genau, ne? Einer pfeift so. Und der andere schaut. Ja, das ist so. Also von daher schauen wir mal, wie es wird, aber wir legen uns das einfach auch wieder vor Lage und gucken mal in einem Jahr, wenn es uns dann noch gibt.
Das bringt mich zum guten nächsten Thema, zum sehr positiven Thema, denn ich habe ein paar Zahlen mitgebracht.
Das ist gut.
Die Zahl der Woche.
Hast du Lieblingszahlen?
Ja, meine Lieblingszahl ist natürlich 7. Ich bin auch am 7. geboren. Da habe ich eine Theorie dazu, aber das machen wir in unserem Musikpodcast, den wir vielleicht dann auch noch als Spin-off machen. Vielleicht kommen wir irgendwann dazu. Nee, ich habe tatsächlich Zahlen mitgebracht. Vor kurzem hat das HDE, also das ist nicht HDE, das ist wirklich HDE, online, das machen Online-Monitoring sozusagen. Und ja. Wir bringen da auch immer jedes Jahr einen Report raus für das Jahr, das zurückliegt und auch aktuelle Zahlen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Wir sind ja beide in der Marktplatzbranche tätig. Und ich habe die Zahl rausgelesen, war auch in der Pressemeldung zu sehen, dass der Gesamt-E-Commerce 2023 um 1% Umsatz plus gemacht hat, 85 Milliarden in Deutschland, aber innerhalb dessen der Bereich Marktplatz 10% Umsatz plus gemacht hat. Ich würde jetzt mal da so salopp sagen, der Branche geht's dann vielleicht einfach besser, als man das so hört und sieht, oder wie ordnest du das ein?
Ja, also die 1% Wachstum ist wahrscheinlich Fehlertoleranz. Ne? Da weiß man nie so genau, wo die eigentlich herkommt. Bei der Zahl darf man nicht vergessen, dass ja ein Großteil des E-Commerce-Umsatzes im Zweifel auch an Player geht, die das nicht so reporten, weil sie zum Beispiel nicht in Deutschland sitzen. Deswegen ist das tatsächlich schwer, finde ich, zu sagen, was das für einen Impact hat. Wenn ich jetzt mal der Mathematik halber sage, naja, gewachsen wird es nicht, aber der Marktplatzanteil wächst, dann heißt das ja zwingend, wenn mich meine Mathekenntnisse nicht im Stich lassen, dass irgendwas anderes runtergegangen ist, sozusagen, es ja sich um eine Umverteilung handelt. Und deswegen kann man sagen, ja klar, das Marktplatzgeschäft gewinnt weiter an Relevanz. Das ist aber insofern auch spannend, weil man ja auch schon auf anderen Konferenzen ja mehr oder weniger Abgesänge hört. Ne? Also nee, will ich nicht mehr, alles doof, alles teuer, dann schmeißen die noch Marken raus und so weiter und so weiter. Also aus, ich sag mal, Anbietersicht hat Marktplatz jetzt ja gerade kein Image, um Fanboys zu erziehen. Ja, das wird nicht passieren. Deswegen umso spannender, dass das wächst. Warum? Naja, es ist aus Endkundensicht halt weiterhin ein sehr, sehr attraktives Marktkonzept. Ja, und das muss man, glaube ich, oder das kann man konstatieren, dass es jetzt eben nicht ein Umkippen gibt zu ich kaufe online, aber ich kaufe jetzt bei einem ganz klassischen Online-Händler. Und selbst wenn, kriegen die ihre Waren scheinbar aus einem Marktplatzkonzept. Und das ist durchaus faszinierend, weil das einen Trend bestätigt, den wir ja schon seit 10, 15 Jahren sehen, dass die Bewirtschaftungsmethode, ich gehe als Händler zu einer Marke und kaufe auf eigenes Risiko Ware ein, die ich dann unter Vermeidung jedweder Kosten zum Kunden verkaufe, um noch ein bisschen Geld zu verdienen, dass das Konzept halt in der Beschaffung so nicht funktioniert oder nicht mehr so funktioniert wie früher. Und dass man sich deswegen um alternative Bewirtschaftungsmodelle kümmert, ne, was das immer dann zum Endkunden bedeutet. Und dass man das erkennt und dass das weitergeht, das finde ich eigentlich ganz gut, weil es ja durchaus auch Teile des Marktplatzgeschäftes gibt, die nicht mehr so zu sehen sind wie vor 10 Jahren. Also zum Beispiel, viel hilft viel. Ne? Das war relativ lange klar. Ein Händler, der nur 1.000 Artikel hat, ist schlechter als einer, der 2.000 hat. So, und das konnte man noch so lange steigern. Und wir sehen ja durchaus Entwicklungen im Markt, wenn ich an Zalando denke, die ja letztes Jahr deutlich aufgeräumt haben, im Sortiment auch Partner rausgeschmissen haben, dass sich dann die vorhandene Nachfrage einfach auf weniger Partner verteilt, die natürlich total glücklich sind. Ne? Das ist ein typischer Fall von auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. War ich noch da, mehr Umsatz, war ich raus, gar kein Umsatz. So. Aber das Geschäftsmodell, Zalando hat weiterhin die gleiche Zahl an Kunden aktiver Art gehabt. Also es war einfach eine Umverteilung. Von daher würde ich sagen, ja, das ist sehr positiv, weil es das Businessmodell Marktplatz untermauert, heißt aber auch, dass andere Geschäftsmodelle eben nicht mehr so gut funktionieren. Und da wird es wahrscheinlich wie in vielen Ökosystemen, in der wir sind, auch einfach mal einen Kipppunkt geben, wo gewisse Handelskonzepte eben nicht mehr funktionieren werden.
Naja, und den Kipppunkt, wie du schon gesagt hast, da haben wir uns ja drauf zubewegt, 10, 15 Jahre schon, was das Thema Marktplatz bedeutet. Ich finde jetzt ganz interessant, was du sagst so zum Thema Umverteilung. Geht's mal so zu mir selbst, zu meinem Einkaufsverhalten. Also ich bin eigentlich nahezu, was jetzt Klamotten angeht, ein Online-Only Käufer geworden, also nicht nur für mich, sondern auch für die Familie. Und witzigerweise gibt es da so bestimmte Zeitpunkte im Jahr, wo du so diesen unglaublichen Bedarf spürst, jetzt brauchst du was oder natürlich die Kinder brauchen was oder so. Klassische Saisonkäufe, Winterschuhe, Frühlingsschuhe, Sneaker, Funktionsklamotten, Winterjacke. Und habe mir das tatsächlich mal angeguckt, dass ich unterm Strich, also zum einen fast jedes Jahr das Gleiche ausgebe. Ich meine, steht und fällt natürlich mit der Anzahl der Kinder zum Beispiel, aber das ist jetzt relativ stabil geblieben bei uns in den letzten Jahren. Also Umverteilung. Kinderzahl bereinigt. Aber mir in dem Moment, wo ich als Käufer da sitze, ja vielleicht gar nicht bewusst ist oder mir das auch völlig wurscht ist, ob ich jetzt ein Marktplatzmodell einkaufe oder ein Wholesale-Modell. Das ist natürlich jetzt wieder eine sehr betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise, weil dem Endkunden es eigentlich egal ist. Soll es ihm denn auch egal sein? Also, oder wird da auch an der Wahrnehmung geschraubt, dass man sagt, du bist gerade unser Marktplatzkunde, mein Lieber, und das ist toll, oder meine Liebe?
Ja, also das versucht man ja eher zu vermeiden, ne? Dass man den Kunden noch in eine kognitive Aufgabe stürzt, ne? Indem er jetzt nicht überlegen muss, kriege ich jetzt 3 Pakete oder kann ich das noch aggregieren? Das versucht man natürlich. Aber wir alle wissen, jede Fliege im Warenkorb, die auf der Nasenspitze landet, sorgt dafür, dass der Warenkorb abgebrochen wird. Ne? Also da ist der Kunde ja nicht sehr stressresistent. Von daher versucht man das in der Regel schon zu vermeiden. Es gibt natürlich viele Käufer, aber ich fürchte, das ist auch eher so eine Bubble, in der wir uns bewegen, sagen, nee, und ich kaufe nur nachhaltig und so. Also ich wünsche mir, die Bubble wäre größer, aber die Erfahrung lehrt, jeder, der bei Temu kauft oder bei Shein, macht sich darüber halt gar keine Gedanken. Ja? Also auch andere schon nicht, aber da sieht man einfach, dass es keinen bewusstes Käuferverhalten gibt, ich möchte jetzt den lokalen Einzelhandel fördern, sondern in der Regel guckst du nach einem Produkt und wo dann deine Kaufdaten hinterlegt sind, kaufst du dann. Ne? Deswegen schafft es ja in Amazon einfach mit sehr, 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 sehr vielen Kaufakten im Jahr pro Kunde durchzugaloppieren, während das klassische E-Commerce-Händler ja auf 4 bis 6 Mal schaffen. Ne? Und dafür müssen die sich schon gewaltig anstrengen und den Endkonsumenten schon gewaltig zuballern mit Marketing, damit das funktioniert. Also von daher glaube ich, dass es dem Kunden tatsächlich egal ist, aber er in der Tat Summe X irgendwie ausgibt. Und Hashtag Umverteilung, ne, also wenn man sich jetzt überlegt, okay, E-Commerce ist jetzt gar nicht so sehr gewachsen mit den Zahlen, die wir messen können. Da wird also schon mal ein Großteil des Umsatzes noch verschwunden sein Richtung Temu und Shein. Jetzt geht noch was Richtung Marktplatz. Also egal, was ich mache, der klassische Online-Handel und auch dann vielleicht auch der klassische Stationärhandel wird weiterhin nicht auf der Siegerseite stehen. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige strukturelle Aussage, dass alternative Handelsmodelle, das ist jetzt Marktplatz 1, was dann eher über die Beschaffung kommt und das sind dann vielleicht Shemu sei schon, Temu und Shein.
Ja, wir haben uns ja auf Shemu geeinigt.
Shemu, genau. Ja. Klingt wie so eine irischer Whisky. Also alles, was die beiden angeht, diese beiden Modelle angeht, die dann ja eher von der Konsumentenseite kommen und dass ich einen Trigger setze, dass ich eben dort total toll einkaufen kann, gehen immer zu Lasten logischerweise klassischer, eher tradierter Modelle. Und das werden wir in den nächsten Jahren meines Erachtens auch weiterhin sehen.
Wäre ein schöner irischer Whisky, der nicht old-fashioned, sondern fast-fashioned quasi.
Fast-fashioned, genau.
Gewinner und Verlierer.
Bleiben wir mal bei dem, kommen wir gleich dazu, aber deutschen Marktplatz, in der deutschen Marktplatz-Bereich, da gibt es nämlich eine interessante Personalie zu berichten. Nämlich ist der Dr. Boris Evenstein, ehemals Super Vice President von Zalando, jetzt Teil des Vorstands bei Otto und verantwortet den Bereich Marktplatz. Offiziell heißt das Bereichsvorstand Retail and Marketplace, also nicht ganz deutsch, haben auch englische Namen mittlerweile, ein Jobtitle. Ich habe mal ganz kurz geguckt, wie die Otto Group das kommuniziert hat und das fand ich ganz witzig, weil ich zitiere mal, die Freude im Vorstand der Otto Group ist groß. Mit dem sehr renommierten und international erfahrenen Manager Dr. Boris Evenstein so schnell eine so hervorragende Nachfolge für den erst im März 2024 gegangenen Bodo Kipper gefunden zu haben. Also da ist die Freude wirklich groß. Man kann das in dem Text direkt raushören. Für mich klarer Gewinner, und zwar zwei, dass der Boris jetzt da bei Otto gelandet ist. Das finde ich ganz stark. Und ich finde da auch...
Du kennst ihn ja.
Ich kenne ihn... Ich habe ihn einmal getroffen, war jetzt nicht so, reicht, um ihn vorzumerken. Ja, er hat sich ganz tief in mein Gehirn eingebrannt. Ich kenne ihn von internen Zalando-Veranstaltungen auch als großartigen Sprecher, großartig vorbereitet. Es macht schon immer große Freude, dem zuzuhören. Da hat jetzt Otto und die Otto Group was davon, die eben meines Erachtens auch ein Gewinner ist, weil ich finde, das ist eine starke Personalie. Würde mich jetzt interessieren, wie du das siehst. Du hast ja eine nicht geringe Otto-Vergangenheit, nicht nur eine Otto-Gegenwart, sondern auch eine Otto-Vergangenheit, wie du schon angedeutet hast. Wie siehst du diesen? Ist es ein Move? Ist es ein echt strong Move oder war das irgendwie naheliegend? Wie würdest du das sehen?
Also zum einen ist das Zitat eine klare Spitze gegen den FC Bayern, dass man auch in kurzer, angemessener Zeit eine vernünftige Führungskraft finden kann. Das habe ich da schon rausgelesen. Mich würde natürlich mal interessieren, wie jemand, der Arbeitszeugnisse interpretieren kann, dieses Zitat interpretiert. Also was denkt der Otto-Vorstand wirklich?
Aber wir werden aber nicht Uli Hoeneß dazu fragen, weil der würde den Finger heben. Ne?
Der würde den Finger heben und Otto vorwerfen, dass sie keine Talente selber hochzüchten, um auf diese Position zu kommen. Also von daher, das ist aber vielleicht schon ein guter erster Einstieg. Ich persönlich finde es immer gut, wenn auch Kompetenz von draußen reinkommt, jetzt gar nicht so sehr, weil bei Otto die nicht vorhanden wäre. Da sind extrem kompetente Leute. Das geht immer so ein bisschen unter, wenn man sich über Otto austauscht, weil die natürlich auch so ein bisschen als angestaubter Dino erscheinen, neben den ganzen hippen About Yous, Zalandos und sonst was dieser Welt. Aber da arbeiten extrem viele schlaue Menschen. Also er wird nicht der einzige Doktor sein, würde ich mal behaupten, in dem Laden. Und von daher ist das natürlich schon mal ein gutes Umfeld. Diese Rolle, die da heißt Retail and Marketplace, für alle die sich jetzt in internen Konzernen, Organisationen, Boote nicht so gut auskennen, das ist im Grunde damit eine Verantwortung für das klassische Handelsgeschäft. Also Otto rennt zu Messen, kauft ein, ne? Also das, der Retailer, der Händler Otto. Und eben das Marktplatzgeschäft, was Otto ja vor wenigen Jahren auf neue Füße gestellt hat, wo man eben als Marktplatzhändler, im Wesentlichen ein Händlermodell, verkaufen kann. Und damit sollst du eigentlich natürlich eine Synthese der Geschäftsmodelle und der Bewirtschaftung ein Stück weit herstellen, dass man da gemeinsam arbeitet, ne? Und nicht gegeneinander, sondern dass es dann zum Endkunden hin weiterhin stimmiges Bild hat. So, also erstmal vereinfacht formuliert. Die Kollegen bei Otto würden sagen, das ist Quatsch, wir haben noch ganz andere Aufgaben, all good, aber nur, dass man es mal einordnen kann, klassischer Händler Otto, Otto ist ja nicht eBay, sondern hat ein eigenes Handelsgeschäft und ein Marktplatzgeschäft. So, und von daher ist das im Wesentlichen wichtig, weil meiner Kenntnis nach kennt er das, auch von Zalando, das heißt, und das ist ja eine Sache, die findest du auf dem Markt mal eben nicht so, dass du, und der ist auch recht jung, also in diesen jungen Jahren solche Erfahrungen in solchen Gebieten bekommt, das findest du natürlich jetzt nicht in der Form, man muss ja auch frisch sein, darf ja auch das Ganze nicht die letzten 30 Jahre bei Kaufhof gemacht haben, so, ne? Das wäre vielleicht der Falsche. Aber von daher würde ich auch sagen, ja, das hilft total, wenn du jemanden reinbekommst, der das kann. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, er muss auch dürfen, ne? Also du musst dann natürlich jemanden auch lassen und zuhören und der muss auch seinen Fußabdruck hinterlassen können. Das ist dann jetzt eher so eine allgemein spannende organisatorische Frage, da würde mich auch dein Blick drauf interessieren, weil du auch bei Zalando ein bisschen reinguckst. Wie fähig sind Organisationen eigentlich, wenn sie dann jemand Neues bekommen, sich auch auf den einzulassen? Ne? Also wenn wir das beim FC Bayern bleiben, da will ja offensichtlich keiner hin, weil alle gerafft haben. Naja, mei, also wenn ich nicht weiß, wo die Hoeneß wohnt und ich jedes Wochenende mir die Aufstellung absegnen lasse, dann habe ich da einen schweren Stand. Mache ich gar nicht erst. Also die Fähigkeit einer Organisation, auch neue Ideen, neue Köpfe durchzulassen, die ist ja entscheidend. Ne, neben der Frage, wie gut derjenige ist, wie ist denn so dein Blick drauf, wie das in anderen Organisationen ist?
Ich grätsch da mal rein, ne, zum Thema Fußball und finde es ganz interessant, diese Analogie, natürlich Fußball naheliegend, aber ich hab neulich ein interessantes Interview gehört, da ging es darum, welcher Club ein Coaches Club ist und wer ein Owners Club ist sozusagen. Und dass es beim FC Bayern die Problematik ist, dass es kein Coaches Club ist und dann die weltweit renommiertesten Coaches sich Clubs suchen, wo sie sehr viel Kontrolle und vielleicht sehr viel Macht haben, um das Wort jetzt einfach mal hier reinzubringen. Und das hat natürlich eine extreme Auswirkung auf eine Kultur, wie ein Input von außen, der auf dem höchsten Level stattfindet, umgesetzt wird, auch in interne Strukturen. Wie wird Erneuerung aufgenommen? Es ist ja vollkommen klar, dass jemand wie der Herr Ebenstein zu Otto kommt, auch die Erwartung ist, dass er sich Dinge mal von beiden Seiten anschaut und nicht einfach so weitermacht wie bisher. Und wie sehr das zugelassen wird, ist tatsächlich wahrscheinlich jetzt überhaupt noch nicht zu sagen. Das kann man wahrscheinlich in 12 Monaten sagen. Also hier mal wieder Rubrik Wiedervorlage. Die sollten wir uns direkt mal sichern. Ja. Denn solche Sachen fangen ja, da rechnest du ja vielleicht im Online-Zirkus in Monaten, aber ganz sicher nicht in Wochen. Es ist jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen her, dass er da angefangen hat. Aus anderen Organisationen ist es genauso unterschiedlich, wie die Organisationen unterschiedlich sind. Ich würde mich jetzt da gar nicht aus dem Fenster lehnen und jetzt weder von Tradebyte sprechen oder von Zalando sprechen, weil es natürlich auch zwei Seiten der Medaille hat. Wir kommen ja gleich noch zu einem Kandidaten aus der Fußballwelt, wo das eine ganz bestimmte Richtung genommen hat, nämlich eine sehr positive. Das heißt, wie gehe ich als Person da rein? Die Skills, die eine Person hat oder haben sollte, meines Erachtens, die in so eine Position reingeht mit so einer Verantwortung, die sind schon mindestens 50%, müssen die auch social geprägt sein und müssen soft sein, weil du das sonst wahrscheinlich nur mit großem, großem Überwinden von vielen, vielen Hürden und dann kommt der alte Gag, die aus dem Gefängnis ausbrechen, haben 99 geschafft und vor der letzten sagen sie, schaffen wir nicht, wir gehen zurück, dann einfach nicht schaffen kannst, weil es zu anstrengend ist, weil du vielleicht zu viel forderst, dich nicht reflektierst, keine Ahnung. Da kann ich mir kein Urteil erlauben. Und im umgekehrten Fall ist eine Organisation, und das ist natürlich interessant bei Otto, man nimmt die so wenig wahr als gesamte Organisation, wie du schon sagst, angestaubt. Ich finde es auch ein Klischee, ich habe das auch anders erfahren, aber es ist jetzt nicht...
Sehr, sehr entstaubt da drin, also die reinigen regelmäßig.
Das weißt du, du warst ja da drin gesessen.
Ja, ja. Sehr sauber.
Aber ich meine tatsächlich so in dieser öffentlichen Wahrnehmung, in diesen ganzen jungen Manager, die weit oben sitzen, in diesem Kontext kommt ja Otto wenig vor. Ja, man hat da viel, interessanterweise übrigens, dass du den Boris als jung zu bezeichnen, der ist ähnlich alt wie wir, also ich nehme das jetzt als Kompliment für
uns. Also sehr jung, ja.
Also
ja.
Sehr jung. Und wie das dann wirklich sich darstellt intern, wage ich nicht zu behaupten. Ich glaube aber, und das wäre jetzt meine Überzeugung und müsste vom Gegenteil wahrscheinlich überzeugt werden, der Move an sich, jemanden mit dem Profil zu suchen, mit dem Background von einem Wettbewerber. Man kann es ja anders nicht sagen. Ja, er hat zwischendrin Pause gemacht und war Berater und hatte ja auch einen Podcast übrigens. Grüße gehen raus. Den kann er wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen. Er kann aber gerne als Gast mal dazukommen. Ist an sich schon ein starker Move.
Es muss halt ein Puzzlestück sein, was passt. Und ein Puzzlestück muss ja auch, das muss zu der Belegschaft passen. Die müssen ihn aufnehmen. Und das ist sicherlich so, je weiter oben man in der Hierarchie einsteigt, umso riskanter ist das. Gibt Fälle bei Otto, wo es sehr gut funktioniert hat, gibt auch Fälle, wo es schlecht bis gar nicht funktioniert hat. Von daher ist auch hier die Wiedervorlage nötig, denke ich. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es für alle Beteiligten eine sinnhafte Sache sein kann. Und es ist nicht so, dass man schon zu Beginn sagt, was war das, was ist denn das für ein Quatsch? Ne? Und um nochmal auf den FC Bayern zurückzukommen.
Job der Woche.
Ja, aber jetzt bleiben wir mal ganz kurz. Du hattest ja noch ein anderes Fußballbeispiel mitgebracht in dem Zusammenhang.
Das ist so, weil mich interessieren würde, wie du auf eine sehr wichtige Personalie guckst diese Woche. Der letzte Arbeitstag von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Du bist ja ein, wie wir Engländer sagen, ein Aficionado des englischen Fußballs. Und deswegen würde mich interessieren, was dein Take ist, warum der Mann so erfolgreich ist, obwohl er ja nur einmal englischer Meister geworden ist. Ich weiß gar nicht, dass er beim FC Bayern wäre mehrfach gefeuert worden dafür.
Also sieben Titel in 8 Jahren, immerhin mal.
Ja? Ja, aber da war doch bestimmt auch der Mercy Cup dabei oder so. Also da bin ich mir, was da dabei war. Anyway, es ist auf jeden Fall wird er wahrgenommen wie ein Messias. Genau.
Ja.
Und die Frage ist, was macht ihn so besonders und was kann man aus einer Führungsperspektive eben auch daraus lernen?
Also, ich habe da könnt ihr meinen eigenen Podcast wahrscheinlich draus machen, den wird es auch demnächst geben. Ich habe nur jetzt aktuell gelesen, dass es Fanbestimmungen gibt, die Fantribüne in Anfield heißt der The Cop, ob man die in The Klopp benennen sollte. Also so weit geht das. Die gehen an ihre Diamonds ran. Und die Statue ist quasi, die wird quasi nur noch abgepustet, glaube ich. Die ist schon fertig.
Das ist in Stein gemeißelt, das angibt, ne?
Das ist definitiv. Ja. Also ich habe eine spezielle, für mich persönliche Geschichte mit Klopp. Ich war nie ein großer Jürgen Klopp-Fan. Also er als Person und damals als Fachexperte im Fernsehen fand ich ihn großartig. Als Trainer von Dortmund hat mich das oft genervt mit diesem Thema Intensität und dann immer so mit das Pölen immer auf der Käppi und Straßenfußball und bist in einem börsenorientierten Fußballclub. Da habe ich immer gedacht, gehen diese Folien jetzt so aus übereinander. Das hat mich immer ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er dort erst so richtig erblüht ist und gerechtfertigterweise dort jetzt auch in den roten Himmel gehoben wird. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen zum Thema, warum er sofort da so angekommen ist. Es war nach 2-3 Monaten ein Interview von der lokalen Zeitung und also die Liverpooler nennen sich ja Scouser. Das ist nicht nur der Dialekt, sondern auch bist ein Scouser, wenn du halt ein echter Liverpoolian bist. Und da hat ihn der Journalist gefragt, ob er sich denn schon wie ein Scouser fühlt. Und seine Antwort war wirklich brillant. Die Idee dazu muss in jedes Leadership-Buch rein. Er hat gesagt, klar, ich schmeiße meinen Müll ja jetzt auch in lila Mülltonnen. So, jetzt muss man dazu wissen, dass die Farbe der Stadt Liverpool ist lila. Und die haben lila Mülltonnen tatsächlich. Und die Tatsache, dass er das, weil er jetzt halt da wohnt, genommen hat als Symbol, hey, ich bin hier, also da steckt ja so viel drin, ja. Ich bringe selber meinen Müll raus, also ich bin hier, ich bin nicht abgehoben und wohne hier im Hotel und weiß nicht, wer das macht. Ich bin hier angekommen, ich weiß, dass es das gibt. Ich kenne die Farbe, die Bedeutung der Farbe. Ich weiß, dass das ein Symbol für die Stadt ist. Und so schaffst du mit einem Satz, der so alltäglich wirkt und den er vielleicht auch gar nicht in der Tiefe so gemeint hat, eine Identifikation von Anfang an, die dir überhaupt, die alles übersteigt, was wahrscheinlich irgendwie in professioneller Herangehensweise bringen könnte. Klopp hat, glaube ich, die große Stärke, weil wir das gerade auch bei Ebenstein hatten, wo es jetzt noch unter Beweis zu stellen ist, in einem neuen Umfeld aus sich heraus eine Persönlichkeit zu sein, die, mit der man gerne zusammen ist, in dem Umfeld man sich gerne bewegt, weil das zwischenmenschlich, also ich habe mir so überlegt, das ist irgendwie so zwischen hands-on und head-high. Ja? Er hat natürlich einen hohen Anspruch an Fußball und ich glaube, dass der sein Team auch mal mit höherer Lautstärke antreibt, dass du denkst, was ist denn hier los? Aber wenn du halt eine Drei-Sterne-Küche hast, dann muss es halt auch mal knallen, sonst gibt's die letzten 5% nicht. Aber im gleichen Atemzug schafft er es, ist ja immer so typisch, ne, vom Platzwart bis zum Präsidenten, ist aber so, alle für sich einzunehmen mit einer natürlichen Art und Weise. Man kann sein Best-of-Presse-Talks anschauen. Da lernst du einfach, wie man das macht und wie man das auch mal darf, dass man auch mal Unzufriedenheit zeigt, dass man auch mal lospoltert, dass man auch mal einen Journalisten sagt, ey, sorry, die Frage, die nehme ich jetzt nicht an. Er äußert sich auch politisch, aber nicht, um Polemik zu machen, sondern da ist er auch ganz Mensch, Klopp. Und ich glaube, ich bin wirklich nicht der Typ, der jetzt irgendwie LinkedIn-Post schreibt und sagt, 10 things you can learn from Jürgen Klopp as a leader. Sowas schaue ich mir nicht an. Aber ich glaube, dass er, wenn man ihn jetzt, das hat übrigens der Bürgermeister von London auch gesagt, den würde er jederzeit in jede Führungsposition setzen, sei es jetzt in irgendwelchen Communities oder in ein Unternehmen, weil diese Herangehensweise zwischen professioneller Arbeit und Mensch geradezu perfekt ist. Das wäre meine Klopp-Arie, die ich hier singe, obwohl ich jetzt nicht sozusagen gebürtiger Kloppist bin, hat mich das wirklich sehr überzeugt, was ich da mitgekriegt habe.
Tja, dann haben wir ja schon mal jetzt gelernt, wie man das bei Otto machen muss. Also er muss eigentlich morgens reinkommen, gleich mit der erhobenen Faust, jubelnd zu den Mitarbeitenden.
Dreimal.
Und am besten Otto so hier auf die Brust schlagen.
Einmal klopfen und dann in die Fankurve gehen. Und dann
gleich mal die Leute fragen, was eigentlich los ist, ja.
Das ist ja die Höhe.
Naja, lieber Marcel, ich wollte jetzt dann auch mal noch mal ein kritisches Thema ansprechen. Jetzt kommen wir irgendwie von Fußball und mich treibt das Thema Galeria natürlich sehr um. Nicht nur, weil wir lange Jahre auch geschäftsmäßig mit, wie auch immer sie sich nannten im Laufe der Jahre, verbunden waren und sind, sondern dass es da einfach auf mehreren Ebenen wir hier von einer Tragödie reden müssen, die shakespearische Ausmaße hat. Also ich will jetzt gar nicht nur von jedem Arbeitsplatz reden, sondern einfach von der Tatsache, um das mal zu abstrahieren, dass wir vielleicht the end of an era sehen von etwas, das wir mitgekriegt haben, als wir aufgewachsen sind, nämlich das Ende der Kaufhauswelt. Lange Zeit schon beschrien, jetzt wird es irgendwie gnadenlose Realität. Ich habe mal kurz die Zahlen mitgebracht, um das nochmal auf den Stand zu bringen. Es wurde also jetzt beschlossen, dass zum 1. August, glaube ich, zum 31. August, Entschuldigung, 16 Filialen schließen. Es bleiben, glaube ich, 50, 60 übrig, wo aber auch noch nicht klar ist, was passiert, weil am 28. Mai, also in wenigen Tagen, die Gläubiger über den Insolvenzplan abstimmen und dann wahrscheinlich final entschieden wird, was da so entsteht. Ich habe mal, das mache ich nicht oft, aber mal im Fokus online was gefunden, weil es ganz interessant war. Und dann gab es so ein Part, ich verlese mal kurz, zitiere, die Filialen, also diejenigen, die offensichtlich behalten werden sollen zu einer Art Megamall umgebaut werden, in der sich verschiedene Unternehmen einmieten können. Daher ging es bei der Übernahme möglicherweise weniger um die Investitionssumme als um den Erhalt der Filialen. Medienberichten zufolge plant IKEA eine entsprechende Partnerschaft. So sollen in den Filialen offenbar Planungsbüros, eine kleine Markthalle entstehen. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, bestätigte ein Insider. Das ist ja ein klassischer Fokus-Move. Wir haben da so einen Insider. Man weiß nicht, wer es ist, aber man sagt es halt so. Auch die Bild-Zeitung bestätigt die Pläne.
Okay, dann ist sicher.
Dann ist sicher. Ja. Und da frage ich mich schon, also Kaufhof, offensichtlich dieses Modell läuft aus. Meines Erachtens ist es an der Zeit, dass man das so akzeptieren muss. Jetzt ist die Idee, an Standorten eine Megamall in den Innenstädten zu präsentieren, den Kaufwütigen, wo ich die These aufstelle, also ich bin ja nicht gebürtiger Nürnberger, aber ich komme aus der Region und da gab es so eine Idee schon vor 30 Jahren mit dem City Point letztlich, wo du verschiedene Brands und Marken drin hast und so durchläufst und halt nicht beim Kaufhof bist, sondern gehst halt in die einzelnen Läden rein. Ja, das Ding musst du jetzt mit dem Schweißbrenner aufmachen, weil es steht, glaube ich, seit 5 Jahren verschlossen leer in der 1A-Lage in der Stadt, übrigens in direkter Nachbarschaft zum Kaufhof, zum ehemaligen. Und da frage ich mich dann schon, ob das jetzt die Lösung ist. Und was steckt da deiner Meinung nach dahinter? Oder was wird da draus? Also wir haben diese ganze Benko-Investitions-Miet-Geschichte, die ich schwer durchblicken kann. Das ist eine Immobilienblase, die geplatzt ist. Das finde ich schon Wahnsinn. Oder ist das jetzt auch wieder, ich will nicht sagen, eine Cover-Story. Dazu ist es natürlich zu stark und zu wichtig. Aber lenkt vielleicht von der nackten Tatsache ab, dass viele Menschen, vor allem in vielleicht größeren Städten, keinen Bock mehr haben, so auf die Art einkaufen zu gehen.
Ja.
Das ist ja auch etwas, was wir seit Jahren feststellen. So, jetzt haben wir irgendwie 18 Themen aufgerissen. Jetzt mach die mal kurz klar, lieber Marcel.
Ja, ich versuche mal, wie die Katze hinter dem Wollknäuel hinterher zu rennen und die offenen Enden einzusammeln. Also zum einen mit Gigamall hätte ich noch was anfangen können. Megamall finde ich auch ein bisschen zu schwach, muss ich sagen, in der Kommunikation. Aber das sozusagen nur dazu. Man muss natürlich da wissen, wir sind ja, kennen uns ja in digitalen Geschäftsmodellen so ein bisschen aus den Marktplätzen. Das heißt, wir sind hier natürlich auch ein Stück weit interessierter Laie, ohne genau Hintergründe zu erkennen. Das muss man, glaube ich, schon in der Einordnung vorweg schicken. Ich glaube auch, dass man, und ich sage das deswegen, weil es gibt natürlich in jedem Geschäftsmodell immer eine Form von Angang, wie kann ich eigentlich Geld verdienen und was sind die Economics, die hinter so einem Geschäftsmodell stecken. Und in der stationären Welt ist halt das, was wir Traffic nennen, ist ja Erna und Oma, die an der Filiale vorbeirennen, reingehen. Also die dann sozusagen die klassische Laufkundschaft, die entweder extra hinfahren oder durch die Innenstadt laufen. Deswegen ist ja so eine 1A-Lage so wichtig, ne, weil sonst laufen da die Leute nicht vorbei. Das hat ist Fluch und Segen. Also ich habe relativ konstanten Traffic, aber den kann ich auch schlecht steigern. Ne? Also auf einem Wochenende, aber ansonsten, du wirst halt durch eine Einkaufsstraße nicht die Doppelzahl an Menschen durch Werbung alleine führen können. So, das macht die Sache natürlich schwierig. Das heißt aber auch, dass du eigentlich auf sehr enge KPIs, also Key Performance Indicators, festgetackert bist. Wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, kollabiert das System. Und einer der ganz wesentlichen Aspekte gerade für Geschäfte ist ja, weil die Unit Economics andere sind, also du zahlst irgendwie Miete, egal ob du es verkaufst oder nicht, und du hast dein Personal, ne, die du da auch auf der Fläche stehen hast. Und diese Kosten versuchst du im Grunde reinzuspielen durch die Zahl der Menschen, die in den Laden kommen. Dann hast du ähnlich wie im Onlinehandel auch eine relativ feste Conversion Rate, die führen dann zu Umsätzen, hast eine Bonhöhe und so weiter. So, und wenn jetzt nur dieser eine Teil, nämlich also während Mieten, wie wir gelernt haben, offensichtlich sinnlos steigen, ne? Also Wetter in der City wird nicht besser, kommen auch weniger Leute, aber die Mieten steigen. Personal, ja, kann es abbauen, aber irgendwie wollen die auch inflationsbedingt mehr Geld haben, also deine Kosten steigen. Müsstest du ja theoretisch, um das auch zu kompensieren, entweder mehr Leute in den Laden holen, oder die dann da sind, müssen mehr kaufen. So. Und das kippt halt. Es kommen halt weniger Menschen. Es reicht halt, wenn 3%, 5% weniger kommen, bei sonst gleichen Eckwerten, dass sich dieses Geschäftsmodell schon nicht rentiert. Und deswegen, das ist ja auch, finde ich, eine Erkenntnis, wenn man hört so, ja, das ganze Geschäftsmodell ist blöd und funktioniert nicht. So digital, sprich 1 oder 0, ist es ja dann doch nicht, sondern es ist ja eher ein, naja, also Teile dessen funktionieren nicht mehr und daraufhin kaskadieren die Probleme runter. So, ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, löse ich irgendein Problem davon, indem ich jetzt einen Marktplatz eröffne, weil das ist ja letzten Endes, indem ich irgendwelche kleinen Geschäfte da reinhole, die müssen dann die Miete zahlen und die müssen, wo ich damit dann versuche, sozusagen meine Hauptmiete zu kompensieren, indem ich denen höhere Mieten im Zweifel abknöpfe oder selbst wenn es keine eigenen Ladenflächen sind, sondern quasi nur Verkaufsflächen, hier sind deine 30 Quadratmeter in diesem Loft, ja, und da kannst du deine Sachen verkaufen. Das ist ja so ein bisschen die Frage. Aus Sicht eines Investors würde ich sagen, super, ich verlagere die Kosten an jemand anderen und rentabilisiere mich durch Beiträge. Das ist total toll, aber es muss ja auch für den Endkunden irgendeinen Sinn ergeben. Also es muss dann wieder mehr Leute da durchlaufen. Das ist ja die.
Da muss ich nochmal kurz einhaken, weil was du jetzt gerade mit unserem digitalen Bierdeckel hier vorrechnest, es führt doch unweigerlich dazu, dass ich eigentlich chancenlos bin. Wenn du sagst, es reichen eigentlich 3-5%, weil die Mieten werden jetzt nicht erlassen werden, sondern ich verteile sie auf mehrere Schultern, habe aber trotzdem die Gesamtkosten und kriege die durch Werbung nicht rein. Das heißt, du verteilst ja auch die Verantwortung auf mehrere Schultern, dass jetzt ein Calzedonia, der jetzt einen Laden aufmacht auf der ehemaligen Kaufhoffläche, dafür sorgt, dass jetzt da irgendwie echt mehr Leute kommen. Das ist ja auch schwer steuerbar. Und dann hast du auch noch die Situation, wenn du da jetzt 20 Shop-in-Shop-Systeme hast oder Strategien, dann gehen vielleicht 5 auf und die anderen 15 kotzen im Strahl, um das jetzt mal so zu sagen, weil die dann nichts von diesem Kuchen haben. Das ist doch kein Zukunftsmodell.
Also ja, am Ende vom Tag ist also ein paar Sachen ändern sich nicht. Ne? Der Kunde wird dir irgendeine Marge dalassen, aus der du das alles bezahlen musst. Und das ist einfach nur ist das Problem heute, dass wir übermäßige Kosten produzieren, die unnötig sind. Die kann ich reduzieren, indem ich sozusagen das in die Hände der Marken selber gebe. Was ja auch bedeutet, dass man nicht vergessen darf, warum funktionieren solche Marktplatzmodelle oder solche Boutique-Modelle online ganz gut, weil die Kunden sich ja erst für eine Art von Marke oder Produkt interessieren und dann gucken, wo sie das günstig kaufen können. Deswegen nur mal als Beispiel, ich bin neulich zu dem, Galeria hier gegangen. Ich weiß nicht, weil draußen steht noch Karstadt. Das könnte übrigens auch ein Problem sein, dass man nicht 100% weiß, ob ich jetzt bei Karstadt Kaufhof, Galeria Karstadt Kaufhof
oder bei Horten bin.
Ja. Galeria bin oder bei Horten oder bei Hertie, die ich beide früher nicht auseinanderhalten konnte.
Ja.
Man weiß nicht so hundertprozentig.
Man weiß nicht, wo soll man es verhorten, ne?
Wo soll man es verhorten, genau. Und das macht es natürlich extrem schwer, weil man schon mal nicht, also ich weiß, ich gehe neben das Haus in der Europapassage, wie immer das jetzt gerade heißt, kann einmal Memo nicht bekommen, bist ja schon raus. So, was wollte ich machen? Ich wollte eine Pfanne kaufen, jetzt bist du sicherlich Profi für Pfannen, ich war es nicht, wusste also nur mit der Beschichtung und wie man es machen darf und so weiter, damit steht und fällt die Frage, ob mein Spiegelei in der Pfanne sauber rausrollt oder nicht. So. Und das musste ich jetzt versuchen, mir von einem Verkäufer erklären zu lassen, wo ich hier sehr geschätzt habe, A, dass der Mann 20 Jahre offensichtlich Pfannenerfahrung hat und B, jetzt nicht festgetackert war auf irgendeine Marke. So, das heißt, also du hast ja auch, und da ist wiederum das Einkaufsverhalten offen halt dann doch ein anderes. Und das muss ich auch in irgendeiner Form gewährleisten. Also das ist ja eine übergreifende Beratungskompetenz. Jetzt kann man sagen, Beratung soll jetzt der Kicker sein im Stationärhandel. Ja, das haben wir vor 15 Jahren schon gedacht und das hat sich offensichtlich als nicht tragfähig genug erwiesen, um den Frequenzniedergang in irgendeiner Form zu reduzieren. Aber das muss man ja natürlich mit einkalkulieren. Das kann man natürlich argumentieren, dass die jetzt Galeria machen, sind ja auch nicht doof. Also die werden sich dabei auch was gedacht haben. Ich hoffe sehr, dass die Businessrechnung aus einer, ich sag mal, Anbieterperspektive A stimmt und B sehr, sehr, sehr umfangreich ergänzt wurde durch eine Nachfrageperspektive. Also wollen Menschen das überhaupt? Weil wenn ich jetzt mal unter uns, wenn ich auf die Mönckebergstraße, finde ich Hamburg-Kenner, das ist die Königsallee von Hamburg, deswegen nennen wir sie auch Möhe, damit wir auch uns ein bisschen aufwerten.
Also machen die nicht Düsseldorf-Kenner dann, aber egal.
Sie sind nicht Düsseldorf-Kenner, die Kühe ist was wie die Mönckebergstraße in Hamburg.
Ah ja, jetzt habe ich's.
Jetzt so. Das heißt, ich laufe da lang und da sind ja alle Läden von Brands in der Regel. Also jetzt verdichte ich das ja nochmal einfach auf ein Haus. Und da würde ich sagen, ja, da brauchst du schon ein bisschen mehr. Also da muss es dann auch nett drin sein und ich muss was essen können und vielleicht gibt es eine Spielecke für Kinder, whatever. Also so, das muss man sich entsprechend, glaube ich, angucken, wie das dann dauerhaft funktionieren soll.
Und jetzt kriegst du ein Frühstücksei, das einfach so aus der Pfanne herausgleitet und du musst jedes Mal jetzt dran denken, dass du das bei Karstadt Kaufhof Horten Hertie wunderbar
beratend. So. Also man kann sagen, die Pfanne ist jetzt wirklich das Gelbe vom Ei. Und es war wirklich durch die Beratung, die uns weitergebracht hat. Interessanterweise waren wir in zwei verschiedenen Filialen, haben zwei völlig verschiedene Beratungen bekommen, sind trotzdem in der gleichen Pfanne gelandet. Und jetzt kommst du.
Ja, ich habe auch noch was auf der Pfanne, nämlich das Zitat der Woche. Ist ein bisschen anderes Thema, passt aber zu beschichteten Pfannen vielleicht auch ein bisschen. Ich habe was Interessantes gefunden und ich will das einfach mal so stehen lassen, weil ich glaube, das Thema ist so groß, das können wir jetzt hier eh nicht mehr unterbringen. Aber ich würde das jetzt gerne teilen. Und zwar ist es von einem Professor Dillis Williams vom Center for Sustainable Fashion in London, London College of Fashion. Und er hat was Interessantes gesagt. Wir haben ja vorhin schon mal über Shein und Temu oder wie wir es eben jetzt erstmal nennen, Shemo, gesprochen. Und er sagt Folgendes. Shein is 2/3 polyester, so it's here forever. It's forever fashion, not fast fashion. Forever in our rivers, our oceans and our bodies because of microplastics. Das finde ich stark. Ich würde den Hashtag Forever Fashion sofort überall einführen wollen, weil man muss sich einfach nichts vormachen. Der unternehmerische Erfolg dieser Player ist überragend. Da werden alle schwach. Aber das hier ist natürlich Tatsache. Und was das für einen Impact hat, da werden wir noch ganz lang und ganz oft drüber sprechen müssen. Ich fand das jetzt nur, weil es so aktuell reingeflogen kam, fand ich diesen Begriff Forever Fashion einfach Wahnsinn. Was sagst du?
Sehe ich auch so. Das wird immer wieder vergessen. Das Schöne ist ja, wenn man über solche Geschäftsmodelle spricht, man kann das ja aus so vielen Blickwinkeln und Aspekten tun. Ich habe am Wochenende auf LinkedIn ein Video gesehen, wo ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder war es eine Mülldeponie in Thailand oder das Versandzentrum von Temu, eins von beiden. Das ließ sich auf den ersten Blick nicht auseinanderhalten, weil überschütten Pakete reingekommen sind. Vielleicht war es auch die Retouren, wobei das kann nicht sein. In diesem Geschäftsmodell wird ja nichts retourniert, wie wir gelernt haben. Das macht es ja so nachhaltig. Aber ich fand das in der Tat ganz faszinierend, wie viele Mengen hier importiert werden. Dann kann man wieder über den Zoll sprechen. Er sagt, ich kann es nicht mehr prüfen. Also meine Konsequenz, ich lasse es rein. Ja, das ist ungefähr so, als wenn wir jetzt alle anfangen würden, unsere Nachbarn auszurauben. Die Konsequenz wäre, haben nicht genug Polizisten, mach halt. Aus rechtsstaatlicher Sicht ein schwieriger Approach. Aber gut, du kannst über die Zielgruppe sprechen, die in dem neuesten Shein-Outfit auf die Friday for Futures-Demo geht und dann am Sonntag offensichtlich TikTok-induziert AfD bei Europawahl zu wählen. Also da gibt es ja unterschiedliche Facetten. Und natürlich haben diese beiden Anbieter nur so ein bisschen das Pech, dass sie für diese Entwicklung auch stehen, wo sich ja eigentlich auch nur eine gesellschaftliche Entwicklung manifestiert durch, ich habe nicht mehr genug Geld oder ich bin zu jung, um schon ausreichend Geld zu haben, deswegen muss ich da kaufen. Man kann über die selbstgebauten Flugzeugflotten sprechen, aber wir wollten diesen Podcast ja kurz halten, deswegen verschieben wir das auf weitere.
Ja, ich finde das natürlich, es ist aus so vielen Blickrichtungen her interessant, soziologisch, Global Business, es ist etwas, lass uns das mal vornehmen, da nochmal in die Tiefe zu gehen, weil da muss man schon nochmal drauf schauen. Aber wir müssen zum Ende kommen, the end is near, passt jetzt auch gut zu diesem Thema. Und vielleicht haben wir ja noch one more thing. Marcel.
Haben wir noch one more thing? Ja, es wäre natürlich total toll, wenn alle Zuhörer wieder einschalten würden. Das wäre so mein one more thing, weil sonst war es only one thing. Das wäre ein bisschen blöd. Hoffe also sehr, dass wir ein paar Themen angeschnitten haben, die spannend sind, dass wir vielleicht auch ein paar Gedanken platzieren konnten, dass genauso viele Menschen jetzt wutentbrannt zum Hörer greifen, uns eine E-Mail schicken, weil sie sagen,
schön.
Das ist ja, ja, wir sind ja, ich kenne das ja noch mit Wählscheibe, zum Hörer greifen und sagen, Mensch, also was ihr da jetzt hört, völliger Quatsch, das stimmt alles gar nicht, wunderbar. Wir wissen beide, dass wir nichts wissen, um es mit Kato, dem Jüngeren oder Älteren zu sagen, da bin ich jetzt in der Asterix nicht mehr fit genug.
Ja, ich würde jetzt fast sagen Sokrates, aber vielleicht haben wir jetzt dann jemanden, der uns da weiterhelfen kann.
Ja, ja, wir Freunde nennen ihn Kato, das war der Spitzname. Und von daher wäre ich natürlich dankbar oder freuen wir uns über jedes Feedback, über jeden Hörer, die uns dann noch abonnieren auf den bekannten Kanälen. Hast du noch was zum Loswerden?
Naja, jetzt hast du natürlich deinen Absprung Richtung ECD verpasst, ne?
Das ist richtig. Ja, das wäre natürlich nochmal wichtig. Die Frage ist ja, sehen wir uns jetzt hier nur digital oder darf ich wieder mit auf die Bühne oder muss ich?
Naja, wir haben ja schon viel über den FC Bayern und die Trainersuche gesprochen. Ich würde jetzt auch mal sagen, du bist wirklich ganz von Herzen der achtbeste Kandidat und ich würde mir wünschen, dass du neben mir wieder auf der Bühne stehst beim ECD.
Das ist
hiermit gut, offiziell ausgesprochen.
Das würde mich freuen. Dann gucke ich mal, ob ich meinen Terminkalender freiräume. und bin ich sozusagen der, mit dem ihr widersprecht, nachdem ich eigentlich schon entlassen war und die anderen konnten dann nicht, ne? Und jetzt nochmal überlegt.
Ja,
okay. Also konntest du den Aufsichtsrat überzeugen?
Ich konnte ihn überzeugen. Man nennt es ja in der Fabelwelt den Wendigo, ne? Den Wiedergänger. Ja. Das bist du, da freue ich mich drauf. Nein, tatsächlich ganz kurz, also Marcel und ich werden euch da draußen, die ihr denn zum ECD kommt, wieder durch den Tag bringen. Da am 12.06. in München in der Wappenhalle. Es gibt noch vereinzelte Tickets. Ihr wisst, wo das zu finden ist. Ich kann nur sagen, das Programm wird erlesen sein. Ich würde jetzt mal ganz kurz einen Namen droppen, auf den ich mich besonders freue, nämlich David Schneider, der noch Co-CEO von Zalando, wird mit mir auf der Bühne sitzen. Das wird auch nochmal ganz spannend. Wir haben Timex auf der Bühne, wir haben Philipp Plein auf der Bühne, also nicht ihn selber, weil er konnte mit dem Hubschrauber nicht landen vor der Wappenhalle, das klappt nicht. Wir haben Zalando auf der Bühne, wir haben Adidas auf der Bühne, wir werden Seos, ganz spannendes B2B, den B2B-Spin-Off von Zalando auf der Bühne haben. Also 5 bis 6 Panels, wir haben 20 Sponsoren, die gerne mit euch ihre Insights teilen von About You über Zalando bis hin zu Allegro und Bräuninger, you name it. Ihr findet alles auf ecd-gate.com. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere auftaucht und dann sagt, Mensch, habe ich doch im Podcast gehört, das eine Mal, dass ich ihn angehört habe.
Aber ich muss noch mal nachfragen, Helikopterland geht wirklich nicht?
Nee, es ist denkmalgeschützt, der Platz vor der Wappenhalle. Es klingt jetzt wie ein schlechter Gag. Also es ist tatsächlich so, ganz kurz vielleicht noch auch so, ein Philipp Plein hat wohl die Eigenschaft, so Trigema-mäßig ab und zu mal mit dem Hubschrauber irgendwo hinzukommen. Und es bestand kurzzeitig die Möglichkeit, ob er nicht selber kommt. Und ich habe tatsächlich angefragt. Also ohne Witz, wir haben gedacht, vielleicht kommt er dann schnell rüber, von wo auch immer. Aber man darf da wirklich nicht landen. Und dann,
das ist ja insofern witzig, weil die das nicht wissen. Das war doch mal ein Flughafen früher.
Ja, genau. Das ist sehr witzig. Aber es gibt halt irgendwie keine Lotsen mehr. Die sind alle weggelotst worden. Und insofern ist dann dieser Effekt, dass jetzt da jemand im Hubschrauber landet und direkt auf die Bühne läuft, so wie früher Queen Live Magic, ist dann irgendwie verpufft. Und jetzt kommt jemand anders vor Philipp Plein. Und ich freue mich da auch ganz toll drauf. Vielleicht an einem anderen Ort, dann fliegen wir zusammen ein. Du dann auch mit, bitte.
Ja, das ist, ich wollte gerade gut zu wissen, dass ich mir dann doch ein Flugticket kaufe. Ja. Oder mit der Bahn fahre, mal gucken, je nachdem.
Ja, aber komm pünktlich und in diesem Sinne würde ich mich an deine Abschiedsworte, die du vor diesem Thema gesprochen hast, anschließen und hoffen, dass es halbwegs unterhaltsam war und wir uns freuen, bald wiederzukommen, nämlich schon nächste Woche mit der zweiten Ausgabe und euch dann wieder zu beglücken. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt digital und bleibt uns gewogen.
Da würde ich mich auch drauf freuen. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschö.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.